Und die Lösung wird sein, ein vielfältiges, regional angepasstes, zu jeder Region ein anderes passendes Agrarsystem und ein Modell zu finden. Hm. Und nicht eins, das alles dominiert, sondern ein vielfältiges.
Glasklar. Der Politik-Podcast der Gelsenwasser AG nimmt Sie mit auf eine spannende und erfrischende Reise in eine blau-grüne Welt. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Behr mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie-, Umwelt- und Klimapolitik. Viel Vergnügen!
Die Landwirtschaft ist in der EU extrem wichtig, das wissen wir. Sie wird mit großen Teilen des Haushalts gestützt. Wir haben den Green Deal. Wir wollen zum weltweiten Aushängeschild werden für nachhaltiges Wirtschaften damit. Ist das eigentlich der Fall? Wie passt die Agrarpolitik der Europäischen Union überhaupt dazu? Haben wir den Gewässerschutz im Blick? Braucht es nicht eine komplette Agrarwende und Ernährungswende? Ich bin heute im Europäischen Parlament und ich freue mich sehr, bei Sarah Wiener zu sein. Sarah Wiener ist eine, ich glaube, kann man sagen, Prominente, eine Fernsehköchin, vielen von uns noch in dieser Funktion bestens bekannt. Sie ist Unternehmerin, sie ist Stiftungsgründerin, Biolandwirtin, Imkerin und vor allem ist sie Mitglied des Europäischen Parlaments. Deswegen bin ich heute bei ihr. Liebe Frau Wiener, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann bei Ihnen.
Ja, vielen Dank, ich freue mich auch. Erstmal.
Ich hoffe, es wird auch so bleiben, da bin ich auch ziemlich sicher. Frau Wiener, ich glaube, ich habe das nicht zu hoch benannt. Sie sind vielen noch sehr bekannt in Ihrer Funktion als Köchin, als Fernsehköchin. Machen Sie das eigentlich noch? Kochen Sie noch nebenher? Was machen Sie noch neben dem Europäischen Parlament?
Nebenher oder im Europäischen Parlament? Also ja, einmal Köchin, immer Köchin. Ich muss ja auch jeden Tag essen. Nur ist es natürlich viel weniger geworden und nicht mehr so professionell, wie es mal war. Aber ich merke, wenn ich eine Zeit lang nicht selber kochen kann, weil es einfach der Zeitplan nicht zulässt, bekomme ich schlechte Laune. Und dann hilft es sich auch wieder, sich zu erden und Spaß zu haben und mal wieder sinnlich etwas anzufassen, weil im Europaparlament ja meistens nur mit den Augen und mit den Ohren gearbeitet wird. Also eigentlich sitzt du da und hörst stundenlang zu. Ab und zu redest du dann auch mal eine Minute und den Rest liest du oder versuchst du Gesetzestexte oder Studien zu verstehen. Insofern ist Kochen auch ein gesunder Ausgleich, würde ich mal sagen.
Wenn ich in Belgien bin, muss ich zugeben, meistens läuft es im Urlaub dann auf Moule Frit oder sowas hinaus. Kann man hier in Belgien ordentlich essen?
Ich bin sicher, dass man überall auf der Welt irgendwo ordentlich essen kann.
Wie ist Ihr Blick im Moment auf die Situation im Europäischen Parlament? Ich sitze hier bei Ihnen im Büro. Sie haben ein tolles Büro mit Blick auf die großen Gebäude im Parlament. Sie sind jetzt seit 3 Jahren, 4 Jahren?
Dreieinhalb Jahren
im Parlament. Ist es so, wie Sie es sich vorgestellt haben?
Ich habe mir eigentlich gar nichts vorgestellt, aber wenn Sie sagen, ich habe ein schönes Büro, dann merkt man, dass Sie schon öfters hier waren. Denn ich war eigentlich ein bisschen enttäuscht, dass ich hierher kam, dass diese Büros für meine Begriffe ein bisschen, wie soll man sagen, massenmenschenhaltungsmäßig angereiht sind und auch nicht besonders groß. Ich habe jetzt ein Eckbüro zum Glück mit viel Licht. Aber die allermeisten Büros, finde ich, sind eher eine Bestrafung als eine Belohnung. Und da sitzen ja dann auch oft 2 oder 3 Menschen sehr, sehr eng, um da politisch zu arbeiten. Also ich finde schon, dass man viel gute Laune mitbringen muss, um das ein bisschen auszugleichen, die Arbeitssituation hier.
Wie viel sind Sie hier? Also sind Sie viel hier in Belgien, in Brüssel oder Sie haben noch Ihren Hof in der Uckermark noch andere Aktivitäten? Wie oft ist man so hier, wenn man im Europäischen Parlament sitzt?
Also in der Regel bin ich alle 3 Wochen im Monat hier in Brüssel und eine Woche in Straßburg und am Wochenende entweder in Österreich, ich bin ja österreichische Abgeordnete, oder irgendwo halte ich eine Rede oder bin bei einer Konferenz oder dann eben bei mir zu Hause in der Uckermark.
Dort ist sind Biolandwirte, also Ökolandwirte. Dieses Thema ist Ihnen sehr wichtig und Sie haben das auch im Europäischen Parlament für die europäische Politik für sich erkannt. Ich glaube, das kann man sagen, dass Sie da als Expertin reingegangen sind. Wie ist die europäische Politik in dem Punkt? Wir hatten die Diskussionen schon bei uns im Podcast über die GAP, also die gemeinsame Agrarpolitik. Wie ist Ihr Blick auf die europäische Politik dazu? Ist es eine Baustelle oder gibt es da schon einige Dinge, die richtig sind?
Also wenn Sie von der GAP reden, also muss man wissen, dass die Agrarpolitik eigentlich eine der ältesten Baustellen im ganzen, in der ganzen Europäischen Union ist und auch am schwersten subventioniert wird und am meisten lobbyisiert wird. Das merke ich auch in meinem Agrarausschuss, dass Sehnsucht nach einem besonders konservativen, besonders nicht innovativen und mutigen Ausschuss haben, dann gehen sie in den Agrarausschuss, weil dort sehr oft also eine Wagenburg-Mentalität für althergebrachte Dinge besteht und nicht mutige, innovative Freude, etwas zum Besseren zu transformieren, um es mal so zu sagen. Und das hat sicher auch etwas mit dieser alten Agrargeschichte und mit der extremen Lobbyisierung im Agrarsektor zu tun. Und das liegt auch daran, dass man heutzutage nur an der Landwirtschaft verdient und nicht in der Landwirtschaft. Mhm. Also da ist so viel Geld, da sind so viele Milliarden im Spiel von den Konzernen, die unmittelbar mit dem Agrarsektor verbunden sind, dass es eine immense, immense Lobbyisierung und ein immenses Verschieben kleinbäuerlichen, vielfältigen Bedürfnissen und Strukturen gibt und gesellschaftlichen Sehnsüchten im Vergleich zu dem, was dann wirklich hinten dabei rauskommt.
Mir hat mal jemand erzählt, die Agrarlobby wäre die erste gewesen, die hier in Brüssel überhaupt nur ansässig gewesen ist. Oder eine der ersten beiden. Das nehmen Sie auch so wahr, so wie ich Sie verstehe.
Das ist so. Das ist jetzt nicht meine ganz persönliche Wahrnehmung, sondern das ist tatsächlich so. Es ist auch, allein wenn Sie, der Fakt, dass vor jedem Agrarministerkonferenz, also wenn sich alle europäischen Agrarminister treffen, um Themen zu bereden über die europäische Agrarpolitik, darf als einziger Copacocega, also der Europäische Industrielle Bauernverband, eine halbe Stunde vor allen Agrarministern reden. Und das seit Jahren. Ein eingebürgertes Recht, das einseitig Lobby betrieben darf vor allen EU-Agrarministern, ohne dass es jemals einen Ausgleich gab mit anderen Bauernverbänden, mit Via Campesina, mit der Kleinbauernbewegung oder mit Imkern, wie auch immer. Also da sieht man ja schon, dass da irgendwas völlig aus dem Gleichgewicht gerutscht ist und keiner noch daran denkt, diesen Protektionismus, diese Lobbyisierung zu regulieren und auch wieder ins Gleichgewicht zu bringen.
Jetzt haben Sie einen interessanten Punkt angesprochen, auch finde ich. Es gibt ja durchaus, auch bei uns in Deutschland merke ich das, eine gar nicht mal so kleine Bewegung an Biolandwirten, die auch organisiert sind, die sich durchaus für was anderes stehen, die also eine gewisse Vereinbarkeit von Landwirtschaft und Umweltschutz als Ziel haben. Die tun sich aber auch noch ein bisschen schwer, glaube ich, in der Vertretung oder in der Wirksamkeit gegenüber der Politik. Hat das Gründe?
Ja, das hat vielerlei Gründe. Das hat zum ersten den Grund, dass die ökologische Landwirtschaft nicht ein aufgesetztes Modell von gesetzlichen Rahmen war oder von Großkonzernen, die man in den Griff kriegen wollte, sondern es war tatsächlich eine Graswurzelbewegung, wo die Bauern sich selber Regeln gegeben haben und den Ökolandbau definiert haben zur Abgrenzung zu einer Landwirtschaft, mit denen sie nicht mehr einverstanden waren. Und dass da diese Strukturen schon von Hause aus anders sind, nämlich eine Befreiung von wahnsinnig teuren, ineffizienten Input wie Mineraldünger und Pestizide, die ja gerade im Hintergrund auf die Energiekrise ja gar nicht eigentlich zu bezahlen sind und aufgrund von der Klimakrise ja nicht nur ineffizient, sondern geradezu fahrlässig sind und dann auch noch zeigt, dass es auch ohne geht. Das ist natürlich genau das, was ja die Agroindustrie nicht möchte. Sie möchte ja die Agroindustrie hat sich ja entwickelt, also es ist ja eine lange Geschichte. Ja, wir wollten ja nach dem Krieg genug zum Essen haben und haben ja deswegen überhaupt mit Subventionen angefangen. Also das war ja alles in bester Absicht. Hat man sich auch in der grünen Revolution gefreut, dass da durch Pestizide, durch Mineraldünger der Ertrag explodiert ist. Natürlich sind dann auch andere Bauern in Zugzwang gekommen, da mitzugehen, wenn der Nachbar auf einmal die größeren und schöneren Äpfel hat als man selber, dann ist man ja schon gezwungen, sich diesem System anzupassen. Und eine lange Zeit waren wir so begeistert von dem, was wir alles tun können, dass niemand bemerkt hat, was dieses System für einen Preis hat, den wir erst jetzt gerade entdecken, nämlich den enormen Verlust von Artenvielfalt, erodierte Böden, unfruchtbare Böden, aber auch die Abschaffung unseres Weltenerbes, nämlich die Samenvielfalt. Also wir haben in den letzten 50 bis 100 Jahren 95% unserer Samen verloren. Wir haben dafür im Gegensatz eine Situation, dass wir gefüttert werden heute mit Saatgut von 4 Großkonzernen, wobei 3 in Europa sitzen, Syngenta, BASF, Bayer Monsanto. Und einer in Amerika, Corteva, die 57% unseres gesamten globalen verkauften Saatguts dominieren. Und ausgerechnet diese 4 Konzerne kommen aus der Chemieindustrie und nicht aus irgendeiner Bauernbewegung. Und diese 4 Konzerne haben auch noch über 70% das Monopol auf Pestizideherstellung und Pestizidverkauf. Das heißt, hier wurde ein System geschaffen, Hybridsamen oder genmanipulierte Samen Hand in Hand mit Pestiziden, die diese Samen wieder brauchen, sozusagen ein Perpetuum mobile, das sich selber nährt und selber füttert und Bauern immer mehr in Abhängigkeit stürzt.
Vielleicht das nochmal zugespitzt für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich nicht so damit auskennen. Also die Kritik ist ja, dass das System im Grunde 2-3 Jahre braucht, um dann die Bauern in kompletter Abhängigkeit zu sich zu haben, weil diese Stoffe und die Samen so korrelieren, dass man im Grunde dann gar nichts anderes mehr einsetzen kann auf dem Feld, um überhaupt eine Ernte zu bekommen. Ist das richtig?
Also es gibt ja verschiedene Hochleistungssorten. Das allermeiste sind die sogenannten Hybridsamen. Was ist das? Das sind 2 Inzuchtlinien, also eine Vaterlinie und eine Mutterlinie, zum Beispiel bei Getreide oder bei Gemüse, wo man eine bestimmte Eigenschaft dann haben möchte in der Kindergeneration. Die wird auch F1-Generation genommen. Also zum Beispiel, Vater hat eine Resistenz gegen Krautfäule oder gegen einen Pilz oder gegen eine bestimmte Krankheit oder hat besonders eine starke Stamina, also ein gesundes Immunsystem, also ein robustes, um sich gut anpassen zu können. Die Mutter, der fehlt das komplett, aber dafür hat sie extrem viel Ertrag. So, jetzt werden die beiden, also jetzt ganz vereinfacht natürlich, so einfach ist es nicht, weil das macht ja genau, dass es nicht so einfach ist, macht dann unsere Probleme. Denn die Idee ist, dass dann die Kinder vom Vater die Resistenz oder diese Stamina erben und von der Mutter den Ertrag. Und soweit ist das auch gut. Das Problem ist, dass aufgrund dieser Züchtungen sehr viele andere Eigenschaften natürlich durch den Rost fallen, ja, an die man nicht denkt. Ein wichtiger Aspekt, der mir besonders wichtig ist, ist Vielfalt an Geschmack, also Genuss. Es muss halt irgendwie der kleinste gemeinsame Nenner des Geschmacks sein, aber das ist überhaupt nicht wesentlich. Es ist auch nicht der Nährstoffgehalt wesentlich. Es muss halt viel Ertrag sein. Es muss eine Gleichmäßigkeit sein, also eine Homogenität. Es ist vorgeschrieben, dass es eine Unterscheidbarkeit, es muss eine Unterscheidbarkeit zu anderen Sorten geben, es muss eine Uniformität geben, Unity, und es ist, es muss eine über Generationen der gleiche Ertrag generiert werden können. Der Punkt ist aber, dass dieser Ertrag nur in der ersten Generation stattfindet. Und nach den Erbgesetzen ist es so, dass in der zweiten Generation, also die Kinder der Kinder, schon wieder ausmändeln, also sich aufsplitten in ganz viele verschiedene Eigenschaften, weil sie eben zwei Inzuchtlinien sind. Und deswegen das Saatgut, das in ersten Generationen ertragsstark ist, schon in der zweiten einen immensen Verlust hat und degenerativ unfruchtbar ist. Das heißt wiederum, Sie müssen jedes Jahr bei diesen Saatgutherstellern Ihr Saatgut kaufen, weil Sie sonst sozusagen nicht mehr den Ertrag haben können, den es in der ersten Generation hat, und weil es Eigenschaften hat, die Sie gar nicht kontrollieren können.
Nein.
Und wie war es aber? Also es war aber immer so, dass Bauern seit 13.000 Jahren, seitdem Saatgut angebaut worden ist, den weiterentwickelt haben, das Saatgut an Böden und an die Evolution angepasst worden ist und sich immer das Bessere, das durchgesetzt hat, und Bauern Saatgut miteinander getauscht haben.
Mhm.
Ist ja verständlich. Heute ist das
Entzucht.
Heute ist das nicht mehr möglich. Heute ist es zum Teil sogar verboten, damit zu handeln, mit alten Sorten, mit widerstandsfähigen. Und die Einteilung von Saatgut ist sowas von absurd, dass es eben rein auf Industriesamen gibt, auf Profit für diese Saatgutkonzerne, aber nicht über die Vielfalt der vielen Hobbygärtner, kleinen Landwirte verschiedenen Regionen. Heute ist es so, dass Sie, wenn Sie ein Saatgut patentieren möchten oder registrieren, müssen Sie erstmal beweisen, dass ein Saatgut in Süddeutschland genauso wirkt wie in Norddeutschland oder auf 2000 Meter Höhe, sagen wir mal.
Aha.
Dass das ja unsinnig ist, weil sich Saatgut ja erst in der Region anpassen muss über die Generationen und erst lernen muss und sich adaptieren muss an die Generationen, ist ja offensichtlich, dass ein Saatgut, das überall gleich funktioniert, nur überleben kann, wenn es dann mit Pestiziden und Mineraldüngern sozusagen zwei Krücken bekommt, um überhaupt dann bis zur ersten Generation überleben zu können.
Mhm.
Kurz gesagt, ohne diese Konzerne, die ja einen Großteil des Marktes dominieren, würden wir tatsächlich, wenn die jetzt morgen sagen würden, Deutschland beliefern wir nicht mehr, würden wir wirklich wahrscheinlich in eine super, also Lebensmittelkrise stürzen.
Das ist ja der Punkt, den Sie ansprechen. Das höre ich auch jetzt im Zusammenhang mit dem Gesetzespaket, über das wir im Grunde jetzt implizit schon sprechen. Die SUA, Sustainable Use of Pesticides, das ist, man merkt, dass Sie schon tief im Thema drinstecken. Es gibt hier in Europa gerade ein großes Paket, was sich mit der Einschränkung von synthetischen chemischen Pflanzenschutzmitteln, oder manche sagen ja, selbst das ist schon ein lobbyistischer Begriff, es müsste eigentlich Pflanzenvernichtungsmittel heißen, mit diesen Themen befassen. Jetzt hört man immer wieder, die Welt hängt davon ab, dass effizient Agrarbau veranstaltet wird. Ansonsten kriegen wir die Bevölkerung, die ja ohnehin schon einen großen Hunger hat, in keinster Weise mehr, selbst vor allem dann, wenn sie wächst, ernährt. Deswegen ist gerade diese Art von industriellem Agrarwirtschaft notwendig, und alles andere wäre im Grunde eine Verliebtheit in irgendwelche Dinge, die uns eben nicht weiterhilft. Was sagen Sie zu diesem Argument?
Naja, zum einen ist es so, dass noch immer die Welt von Kleinbauern weltweit ernährt wird und nicht von der Agroindustrie. Die sind da nämlich gar nicht, wo wirklich Leute hungern. Da verdienen sie nämlich kein Geld. Zum anderen muss man sagen, was heißt denn, wir müssen die Welt ernähren? Ich glaube, dass unsere Bauern zuallererst die Aufgabe haben, ihre Nachbarn und sich selber zu ernähren und dann die Region und dann das Land. Und das, was wir brauchen, um eine resiliente Zukunft zu haben, ist Ernährungssouveränität in jedem Land, soweit es möglich ist. Also Grundnahrungsmittel zurück ins Land, Vielfalt zurück ins Land, weil nur das wird uns auch resilient gegen Krisen machen. Dieses vorgeschobene Argument, dass die Industrie uns ernährt, zeigt ja, dass sie das eben nicht kann. Dadurch, dass sie alle Eier in einen Korb legt und von teuren Input von außen, der auch noch monopolisiert von wenigen Ländern, jetzt zum Beispiel Ukraine, Russland, kommt, um dann sozusagen hier, wenn dann was fehlt oder die Kette reißt, schon die großen Probleme da sind. Wir haben zudem genug Kalorien auf der Welt. Wir haben kein Problem, 10 Milliarden Menschen zu füttern. Was wir haben, ist zum einen ein Verteilungsproblem. Wir haben ein Problem mit Infrastruktur, mit Bürgerkriegen, mit Ungerechtigkeiten. Wir haben ein Problem mit Spekulationen, ganz schweres, gerade bei Getreide. Da gibt es nämlich auch nur 4 Konzerne, die über den gesamten Getreidemarkt global dominieren. Wir haben ein Problem, dass wir die Vielfalt eben abschaffen und dass uns diese wenigen Konzerne unseren Teller vollpackt und so sagt, was wir zu essen haben. Und die Vielfalt, die sie heute im Supermarkt sind, das sind alles in allem 10 Nahrungsmittelkonzerne, Schwesternfirmen, aufgepoppt, gefärbt, anders aufgepappt, anders genommen, immer die gleichen Grundnahrungsmittel drin. Von dieser Vielfalt, von den tausenden essbaren, wunderbaren Lebensmitteln, die wir auf der Welt haben, haben wir das eingeschränkt auf 5 verschiedene Rassen und auf 9 pflanzliche Arten, grob gesagt. Ja, also um das ein Gewicht zu haben in der Welt. Was wir also dringend bräuchten, um unsere Krisen anzugehen, gerade auch die Klimakrise, die ja den landwirtschaftlichen Ertrag dezimiert und die Biodiversitätskriege auch mit den Bestäubern dezimiert, brauchen wir resiliente Systeme, die sagen, jetzt ist es an der Zeit, dass wir wirklich Vielfalt brauchen und wieder natürliche Gesetze in den Mittelpunkt stehen, um als Teil der Natur dann auch überleben zu können und nicht zu glauben, wir sind außerhalb dieses ganzen Systems und werden als Einzige in einer kranken Umwelt überleben. Dieses Märchen, dass die Industrie die Welt ernährt, ist ja auch ein Märchen von den reichsten, man muss es so sagen, dekadentesten, überfressenen Nationen, die schon gar nicht mehr wissen, wohin mit den ganzen Kalorien, weil wir Fakt ist, dass wir 30% davon in die Tonne treten oder 20% in den Tank füllen oder 60% des Getreides und des Mais in die Nutztiermägen verschwinden lassen. Also wenn wir wirklich darüber reden, ob wir ein Problem haben mit Ernährung und sozusagen eine Lebensmittelsicherheit brauchen, dann sollten wir doch ganz anders argumentieren und dann sollten wir die gesamten Bogen der Lebensmittelherstellung und der Bedürfnisse anschauen und auch erkennen, dass uns dieses System nicht glücklicher gemacht hat, nicht gesünder gemacht hat und auch nicht fairer unserem Nachbarn gegenüber gemacht hat.
Wobei das Getreide, was ja, glaube ich, bis vor 2 Jahren den wenigsten bewusst war, dass gerade Europa und die Welt so abhängig ist von russischem und vor allem ukrainischem Getreide, ja doch perfiderweise, ich glaube, da muss man schon sagen, dass es auch viel zum Menschen geht und nicht nur in den Tank, aber in der Tat ja nicht so sehr zu uns. Dass die Schwierigkeiten, wenn überhaupt, wären ja, wenn ich das richtig verstanden habe, in Nordafrika aufgekommen. Gibt es da überhaupt Auswirkungen? Also die Diskussion habe ich jetzt, muss ich gestehen, nicht mehr ganz verfolgt. Hat sich das bewahrheitet, dass eine Hungersnote sich deswegen ausgebreitet haben oder eher nicht?
Also die FAO sagt, es gibt mehr Hungernde durch den Ukraine-Krieg, gerade in Afrika, zum Teil vielleicht auch in Asien. Es ist so, dass manche afrikanischen Länder aufgrund der Entwicklungshilfe und aufgrund auch unserer Subventionspolitik ihre eigenen ursprünglichen Ernährungsgewohnheiten aufgegeben haben. Also früher haben die Sorghum gegessen und verschiedene Bohnen, verschiedene Hirsesorten, die angepasst waren an dieses Klima und dass man langsam abgeschafft hat, weil in einem Welthandel man gesagt hat, bau doch Rosen an oder bau Baumwolle an und wir tauschen dir dafür den Weizen, sodass heute wirklich ganze Nationen vom Weizen importabhängig sind, obwohl kein einziger Weizen selber in ihrem Land wächst. Das ist ja ein Wahnsinn, ein Irrsinn. Und die Situation hat aber auch gezeigt, dass wir Europäer überhaupt keine Hungersnot haben mit oder einen Getreidemangel. Im Gegenteil, wir als eine der Reichsten können den armen Ländern jederzeit alles wegkaufen, was wir ja auch gemacht haben und nicht für uns, sondern für die Tiermägen. Das Problem war nicht, dass wir kein Brot mehr hatten, sondern das Problem war, dass wie füttern wir unsere Massentierhaltung. Und jetzt haben wir das Problem, seitdem es den Korridor gibt für Getreideexport aus der Ukraine in die Nachbarstaaten, dass sich Rumänien, Bulgarien und Polen beschwert, dass sie überschwemmt werden vom billigen Ukraine-Weizen, der da gelandet ist und dort die Märkte zerstört. Auch das System, dass die Ukraine, also übrigens drittmeistes Welt im Pestizidverbrauch, einseitig Weizen produziert für den Export und sich nicht divers aufstellt. Das ist nicht heute ein Problem. Also man sieht, dass es schon auch ein innerukrainisches Problem gibt, weil Menschen würden sich jetzt wünschen natürlich, dass sie vielfältiger, kleinere Strukturen haben, damit dann niemand hungern muss. Aber das Problem ist auch, dass wir das vom Ende denken müssen. Nicht heute für uns alle, sondern was ist morgen und übermorgen? Also im größeren, längeren Kontext, Zeitkontext, was ist mit unseren Kindern?
Ja, was ist denn mit unseren Kindern? Sie sitzen ja jetzt an der Schaltstelle mittlerweile. Also Sie haben natürlich auch vorher viel Einfluss gehabt, gerade über die Öffentlichkeit, glaube ich. Also das, den Punkt würde mich auch Ihre Meinung noch dazu interessieren. Was haben wir eigentlich für einen Anteil als Konsumenten, also als Menschen? Weil man ja doch so die Verantwortung immer so ein bisschen, glaube ich, zu stark auf die Politik rüberschiebt. So nach dem Motto, die Politik muss die Regeln richtig machen dazu. Aber Sie sitzen ja jetzt auch glaube ich, mittlerweile kann man sagen, auch dem wirklich einflussreichsten Parlament, das es in Europa gibt, dem Europäischen Parlament selbst und sitzen gerade an den Regeln. Was wären denn so die Stellschrauben, wo Sie sagen, da müssen wir dringend hin, um in diese Zukunft zu kommen, die Sie sich vorstellen?
Naja, also um's grob zu sagen, weil man könnte jetzt natürlich auch ganz viel in Detail gehen und dann zerkruselt man sich, weil das ist ein offenes System und tut eigentlich jede Auswirkung, jede Umstülpung erfasst das ja in unserem Leben, ja, Ernährung, aber auch Wasser und auch Boden. Was müsste passieren? Ja, was wir brauchen, das ist ja ganz offensichtlich. Wir brauchen eine umfassende alternative Landwirtschaftsveränderung. Denn dieses Modell ist einfach mal mit Carbon gegen die Wand gefahren. Das Spannende ist, dass es ganz viele, sagen wir mal freundlich, konservative Rechte gibt im Parlament, auch in meinem Ausschuss. Die sagen, es darf sich nichts ändern, weil das Bauern unter Druck setzt. Also Pestizidreduktion heißt, sie sagen ja nicht, es geht ja um eine Reduktion und nicht um Verbot, außer bei hochgefährlichen Pestiziden, dass es argumentiert wird, wir brauchen Pestizide. Es gibt aber ja genug Beispiele, die zeigen, wir brauchen keine synthetisch-chemischen Pestizide. Also warum versuchen wir es denn nicht einfach mal Hand in Hand mit der Natur? Es gibt dieses Märchen von wir werden alle verhungern und wir werden alle in die Knie gehen, wenn wir jetzt die Agroindustrie sozusagen transformieren. Aber die Wahrheit ist, dass es die Bäuerinnen und Bauern unabhängiger machen würde im Großen und Ganzen. Und dass es agrarökologische Methoden gibt, die zum Teil sogar mehr Ertrag erwirtschaften würden, dadurch, dass es wieder mehr Bestäuber gibt, dass sich der Boden wieder mehr mit Humus anreichert, dass die Nährstoffe wieder steigen würden, wenn wir wieder resilientere, robustere Sorten anbauen würden. Mhm. Also dieser ganze Industriesprech, den ich wirklich jeden Tag mir anhören muss, der auch keine Lösungen hat, sondern einfach im Prinzip immer sagt, wir sind dagegen. Oder du Ideologin, ohne den breiten wissenschaftlichen Konsens überhaupt nur gelesen zu haben, ist etwas, was mich als Köchin und als nicht sehr geübte Langzeitpolitikerin schon ein bisschen frustrieren kann.
Das habe ich, glaube, das kann ich nachvollziehen. Ich kenne Menschen, die professionell kämpfen für diese Dinge und die sich nach 15 Jahren abgenutzt fühlen, weil die Diskussionen in der Landwirtschaft sehr zäh sind und in der Agrarpolitik sich wenig geändert haben. Manche sagen gar nicht. Ich glaube, es hat sich schon ein bisschen was getan, aber es ist super, super zäh. Insofern bin ich
es ist deprimierend, vor allem
dickes Fell.
Ich glaube, einer der Grund, also ich meine, diese Industrie war so clever, zu trennen, also etwas zusammenzuführen, was nicht deckungsgleich ist, nämlich die Bauern und die Industrie. Und die Industrie benutzt immer, wenn sie etwas sagen möchte, der Verteidigung, wir Bauern oder die Bauern werden jetzt. Hm. Aber de facto hat genau diese politischen Fraktionen und diese Lobbyisierung schon mittlerweile 2/3 der Kleinbauern abgeschafft. Und sie viele in Not getrieben und sie schlechter verdienen lassen. Also ein Bauer verdient in der EU in der Regel 1/3 weniger als der normale EU-Durchschnittsbürger.
Und die Flächen werden immer größer und die Branche wird immer kleiner. Ne?
Das Geld geht an Großgrundbesitzer oder an Grundbesitzer und nicht mal an die Bauern der Subventionen. Also da gibt es in Ungarn geht 80% der Subventionen an Großgrundbesitzer und nur unter 0,13 oder lassen Sie mich nicht lügen, also ein verschwindend kleiner Prozentteil geht wirklich an Kleinbauern. Das ist die Situation. Und wer verteilt
das? Ist das so, weil die Bauern im Grunde gar nicht mehr ihre Flächen im Eigentum haben, sondern pachten.
Und
das Pachtentgelt bezahlen.
Ganz genau.
Das ist ein Eigentümer, dem die ganze das halbe Land gehört, oder?
Zum einen ist das ist der Fakt. Dann zum anderen gibt es auch in Europa Gesetze, dass wenn du unter einen Hektar bewirtschaftest, kriegst du keine Subventionen. Dann gibt es noch ein Gesetz, das ist schwierig zu verstehen, aber da bekommst du einfach nach Fläche wirst du subventionieren und nicht nach dem, was du für die Gesellschaft leistest oder nach Umweltschutz oder nach Bodenschutz oder nach Wasserschutz, sondern kriegst einfach Fläche, weil du Fläche hast. Und das ist ein zweischneidiges Schwert, weil einerseits hängen so gut wie alle Bauern an dem Subventionstropf. Und das ist aber auch der Grund, warum dann der Handel und die Industrie sagen, ja, kriegst ja Geld, Subvention, dann kann das auch nichts kosten. Dann kann ich dich auch drücken im Kilopreis, von Schwein, von Milch, was auch immer, Doppelzentner Getreide und so weiter, weil du hast ja ein Auskommen, auch wenn es schlecht ist, je nachdem, wie viel halt du besitzt, durch diese Subventionen. Und das hält Bauern in einer doppelten Abhängigkeit. Einerseits glauben sie, dass sie diese Subventionen nicht aufgeben dürfen und können. Andererseits werden sie aber schlecht bezahlt von dieser Industrie, die kein Interesse hat daran, wirklich Bauern ein bekömmliches Auskommen zu gewährleisten, weil sie einfach sagen, dann gehen wir dahin, wo es am billigsten ist, was sie heute schon machen, und sagen, ganz einfach, du musst einfach skalieren. Mhm. Willst du mehr verdienen? Ich gebe dir weniger, aber du stellst halt 1000 Schweindeln mehr im Stall. Und das ist eben eine Abwärtsspirale der Qualität, des Preises, auch eine Abwärtsspirale mit Tierwohl, auch eine Abwärtsspirale für den Bauer seine Unabhängigkeit.
Jetzt haben Sie ja eben schon skizziert, diese Einschränkungen, also die SUA soll kein Verbot von Pestiziden sein, jetzt mal wenn man zu den politischen Lösungen kommt, Verbot von schwierigeren, schlimmeren Pestiziden und ansonsten 50% Reduktion, also grob bis 2030.
Ja.
Ist das, wie ist da der Stand der Diskussion? Ich weiß, es werden ja jetzt natürlich wild Alternativen diskutiert. Also wie kommt man da von dem einen Ziel, die Hälfte nur zu nutzen, zum anderen Ziel, industrielle Landwirtschaft, wie kommt man da zusammen?
Das eine ist, warum gibt es überhaupt diese SUR? Also ist da jemand gesessen, dem langweilig war? Nö, wir haben gesehen, dass wir einfach immer größere Probleme haben, auch mit der Gesundheit, auch von Menschen. 385 Millionen Menschen werden jährlich in der ganzen Welt vergiftet durch Pestizide. Überwiegend der Großteil im globalen Süden. Dass wir auch gesehen haben, wir haben Fälle von Kreuzkontaminationen, die noch niemand untersucht hat. Also Pestizid trifft auf Pestizid, auf Wirkstoff. Wir haben Probleme mit Metaboliten, also mit den Abbauprodukten Pestizide, die zum Teil giftiger sind als die Pestizide selber. Man hat festgestellt, dass ich habe mein Haar untersuchen lassen. In meinen Haaren hat man vor 2 Monaten Lindan und DDT gefunden.
DDT, das ist ein
und zwar seit Jahrzehnten verboten, ist aber heute noch in der Luft. Also es ist unfassbar, wie persistent, also wie persistent heißt, wie dauerhaft Pestizide in unserer Umwelt sein können und sich anreichern. Es ist ein Riesenproblem. Sie finden keine heutzutage nirgends eine unbelastete Muttermilch. Also wir haben tatsächlich ein gesamtes Lebensmittelsystem vom Fötus bis zum letzten Mahlzeit, die sie essen, die belastet mit verschiedenen Pestiziden ist. Auch mit anderen Umweltgiften, aber Pestizide ist da schon eine große Rolle. So, wenn wir das jetzt wissen und wissen, dass es dass wir nicht nur uns selber schaden, nicht nur den Bäuerinnen und Bauern und den Gärtnern, in Frankreich und Italien ist Parkinson als Berufskrankheit anerkannt und auch bestimmte Krebsarten wie Non-Hodgkin-Lymph-Syndrom wegen der Pestizide. Wenn wir wissen, dass wir unseren Kindern nichts Gutes tun und sie immer in einer gefährlicheren Welt sozusagen leben lassen, dann ist doch die Frage, machen wir jetzt einfach so weiter oder gibt es Alternativen? Und die Alternativen gibt es ja. Also der Ökolandbau benutzt keine chemisch-synthetischen Pestizide, Punkt. Er benutzt zum Beispiel biologische Pestizide. Ja, wieso denn nicht die nehmen? Wieso nicht längere Fruchtfolgen, dass sie damit die Schädlinge in den Griff kriegen?
Darf ich da mal fachlich nachfragen? Also das finde ich einen spannenden Begriff, biologische Pestizide. Also ich habe ja, da habe ich im Vorgespräch auch schon gesagt, ich bin ja nicht der große Experte in dem Bereich und ich wollte eben Sie jetzt auch eben im Interview nicht langweilen. Deswegen habe ich mit ein paar Leuten bei uns im Haus gesprochen dazu. Erstmal soll ich Sie grüßen, ein Kollege von der IABR hat mir gesagt, ich soll unbedingt darauf hinweisen, dass Metabolite auch im Rohwasser gefunden werden. Da gibt es Studien zu, die Sie aber wohl auch schon kennen. Das heißt, wir haben im Wasser in der Tat natürlich auch die Schwierigkeiten, nicht so krass wie Parkinson, wie Sie das jetzt gerade schildern, aber ist sicherlich auch ein großes Wasserthema. Ökologische Pestizide. Also der Kollege meinte zu mir, naja, die Alternativen in der Landwirtschaft sehen dann so aus, man nehme die Hake, die auch elektrisch ist, also die dann jetzt mittlerweile auch über einen riesigen Traktor fährt. Man hat eben keine 10 Meter Wirkweite mehr, sondern 3 Meter oder so. Das heißt, die Spritze geht eben nicht über 10 Meter hinweg, aber über 3 Meter eine große Hake, bei die man fährt, also die wirklich das Unkraut dann rauszieht. Oder man hat eine Flamme, so einen kleinen Flammenwerfer, wo man dann wegflammt. Also ist dann, um das ein bisschen plastisch zu machen, das sind dann so die Alternativen, wie ich sie verstehe. Aber biologisches Pestizid klingt jetzt nochmal wieder ein bisschen anders. Was ist das?
Ja, das sind also eben nicht persistente, zum Beispiel Backpulver gegen Pilze.
Natürliche Stoffe, wo man eben weiß, dass sie auch wirken gegen.
Ja, und zwar das Wichtige ist, dass sie sich halt nicht anreichern. Hm. Also das ist zwar schon, da gibt es auch welche, die sind nicht so harmlos, ja, die sind sehr giftig, zum Beispiel Lehmbaumöl. Das ist so dieses stinkende Öl, das man vielleicht kennt, das viele auch haben im Haushalt. Das glaube ich, killt schon einige Insekten, aber es bleibt eben nicht, es verbleibt nicht in der Luft, es verbleibt nicht im Wasser, es reichert sich nicht an. Das ist einfach schon ein Riesenunterschied.
Es baut sich ab.
Auch ganz wichtig ist, es baut sich ab. Es wird nicht präventiv eingesetzt. Also das heißt, viele Pestizide werden ja schon im Vornherein, zum Beispiel Maiskörner werden gebeizt, also mit einem Mantel von Pestiziden umgeben, schon bevor man überhaupt weiß, ob es überhaupt notwendig ist. Und dann geht dieses Gift wirklich von der Wurzel bis über die Pflanze, bis über den Maiskolben, ist es überall in der ganzen Pflanze zu finden. Ist ein Beispiel. Das heißt aber nicht, dass man jetzt austauschen sollte chemisch-synthetische Pestizide gegen Ökopestizide, so wird das nicht hinhauen, sondern was wir brauchen, sind agrarökologische Praktiken. Also man könnte auch sagen, gute landwirtschaftliche Praxis. Wir haben ja mittlerweile, machen wir jetzt schon seit, weiß ich nicht, ungefähr 13.000 Jahre Landwirtschaft und früher war alles ökologisch. Mehr oder weniger, ohne dass man genau wusste, wie man das optimieren kann. Das kam ja eigentlich erst die Forschung in den letzten 120, 130 Jahren.
Das heißt, man baut nur das an, was dort tatsächlich sinnvoll ist und auch nicht das ganze Jahr.
Nee, also es gibt ja sehr viele agrarökologische Methoden. Das eine ist, also du musst erstmal verstehen, was dem Boden Nährstoffe vielleicht zufügt und was ihm Nährstoffe nimmt, in welcher Reihenfolge. Dann machen sie eine Fruchtfolge, also sie bauen jedes Jahr an andere Kultur an, um eben bestimmte Schädlinge oder Pilze auszuhungern, dadurch, dass sie lange, lange, lange etwas anderes, also keine Konkurrenzfrucht anbauen, sondern etwas anderes, damit diese Pilze zum Beispiel die Sporen verhungern oder das Insekt nichts zum Essen findet, was schädlich ist. Also damit der Boden mit einem Gleichgewicht kommt und dann die Natur sich selber hilft. Denn ein paar Schädlinge würden ja gar nichts machen. Es gibt ja genau das Gegenteil in der ganzen Natur, nämlich die Nützlinge, die sogenannten, wir nennen das so. Ja. Also in der Natur gibt es eben immer den Gegenspieler, dass wenn wir aber etwas spritzen, ein Insektizin, dann sind die Nützlinge auch gleich wieder tot und wir haben noch größere Probleme. Man weiß also, dass man, wenn man das Gleichgewicht der Natur fördert, dass man mit bestimmten Schadinsekten überhaupt kein Problem hat, weil die Nützlinge sofort auch da sind und diese Schädlinge im Schach halten.
Das sind die natürlichen Feinde.
Das sind die natürlichen Feinde. Jeder hat einen natürlichen Feind.
Ja.
Zum anderen gibt es mechanische Methoden, die Sie schon erwähnt haben. Also das da gibt es so, wie soll ich sagen, landwirtschaftliche Geräte, die schauen aus wie ein Rechen, die ziehen sie zu einer bestimmten Zeit durch den Acker und dann nehmen die ganzen Wurzeln mit von bestimmten Unkrauten, dann brauchen sie auch nichts zu spritzen. Ein drittes ist, sie müssen natürlich auch auf den Acker gehen, ihren Boden anschauen und die Pflanzen, um überhaupt sagen zu können, was fehlt der Pflanze oder was gibt es jetzt einen Schädlingsbefall, gibt es jetzt einen bestimmten Krankheitsdruck oder nicht. Heute kriegen sie Spritzpläne, da schaut niemand mehr drauf, ob da was ist oder nicht, sondern wird einfach routinemäßig gespritzt.
Das ist der Punkt, nicht präventiv.
Ja, es ist nicht präventiv. Wer sind diese Berater? Das sind Berater aus der Industrie. Was wird heute in den landwirtschaftlichen Lehranstalten gelehrt? Konventionelle Landwirtschaft, oft auch noch gesponsert oder als Partner von genau dieser Industrie. Also es ist von Anfang an ein Ungleichgewicht. Was können Sie noch machen? Sie können natürlich robuste, resiliente Sorten anbauen. Die haben weniger Ertrag, aber die haben vielleicht mehr Nährstoffe und sie kommen besser mit Wetterextremen in den Griff. Sie werden sehen, dass überall, wo es Wetterextreme gibt, ob jetzt mit Dürre, Also irgendwann ist es natürlich vorbei, weil jede Pflanze braucht irgendwann mal Wasser. Aber oder Überschwemmungen kommen in der Regel, gerade bei diesen Wetterextremen, stehen die Ökobauern immer besser da. Es gibt aber noch ganz andere Methoden. Wir reden hier immer, wir stellen uns vor, wenn wir sagen konventionell versus Öko, ah, da ist das Riesenmonopol Weizenfeld konventionell gespritzt versus Riesenweizenfeld ökologisch. Das gibt's natürlich. Aber die Lösung ist natürlich, alternative agrarökologische Methoden viel mehr zu fördern, wie Mikrowirtschaft. Also je kleiner die Felder sind, das machen ja viele Asiaten, die haben dann Terrassenwirtschaft. Das heißt, unten sind Gewürze oder eben essbare Pflanzen. Dann kommt ein Busch, da wächst was, oder ein Baum, da schlingt sich vielleicht auch noch eine Bohne hoch. Und oben haben sie dann die Nüsse oder die Bananen oder irgendein Obst zu essen. Durch diese gegenseitige Stärkung von Gemüse und Obst und Getreide, die auf dem gleichen Feld wachsen, haben sie nicht nur den Vorteil von Schatten und den Vorteil von einem besseren Mikroklima, sondern natürlich auch mehr Ertrag. Eine andere Methode ist auch so ähnlich, ist eben Agroforstwirtschaft. Also gerade bei uns so wichtig, weil wir ja immer heißere Sommer kriegen, Bäume anzubauen und deren Mikroklima und deren Schatten gewährleistet und schützt dann wieder das, was sie darunter anbauen. Ob sie jetzt, Walnussbäume sind sehr beliebt, also müssen halt schauen, wann können sie das eine ernten, was bauen sie darunter an. Oder Permakultur. Also es gibt viel, viel mehr Agrarsysteme, die wir noch nicht mal diskutiert haben. Wir sind gefangen in unserer Vorstellung, dass nach B automatisch C kommen muss und dass es nur diesen einen Weg gibt. Und die Lösung wird sein, ein vielfältiges, regional angepasstes, zu jeder Region ein anderes, passendes Agrarsystem und ein Modell zu finden. Mhm. Und nicht eins, das alles dominiert, sondern ein vielfältiges. Das kann mal eine Riesenfläche sein, wenn es passt. Das kann dort zum Beispiel in Rumänien auf den Hügeln, das kann dann eine besonders kleine Rinderrasse sein. Viele sind da schon leider ausgestorben, die nämlich durch ihre Tritte dann nicht Erosion verursachen, sondern noch ordentlich das Festtreten und die Nährstoffe, nämlich den Mist eintreten und eine Biodiversität damit machen. Gegenüber Gebieten, wo besonders gut Getreide wachsen wird. Also es ist so vielfältig, dass diese verkürzte Anschauung, jetzt sind wir da, dann müssen wir da hingehen und da bleiben wir jetzt, völlig verfehlt ist und vom Punkt weggeht. Weil wenn jemand sagt, das haben wir schon immer so gemacht, kann ich sagen, nein, vor 60 Jahren war es ganz anders und wir müssen uns einfach bewegen, wenn wir eine Zukunft haben wollen.
Ja, das klingt hochspannend. Das sind jetzt im Grunde alles agrarwirtschaftliche Ansätze, also Lösungen, die man dann als Fachmann oder als Fachagrarwirt versuchen muss umzusetzen. Sie sicherlich dann auch an politischer Stelle ein Stück weit steuern können. Da wären sicherlich solche Dinge wie die SUA, aber auch die gesamte Farm-to-Fork-Idee die richtigen Ansatzpunkte. Und ich habe Sie so verstanden, dass das noch ein weiter Weg ist gegen die Widerstände. Das ist, aber da ist Ihnen natürlich nur zu wünschen, dass da die guten Argumente durchdringen am Ende. Jetzt sind wir ja alle Konsumenten, vielleicht noch am Ende dieses Gesprächs, wenn wir hier zuhören. Es gibt ja viele, die auch sagen, wir machen es ein bisschen Schlangenfuß, wenn wir nur immer auf die Politik gucken. Gibt es Möglichkeiten, als Konsument, als Kunde, als Restaurantgast, Einfluss zu nehmen darauf, also den Hebel zu nutzen, den wir vielleicht haben für diese Art von nachhaltiger Landwirtschaft?
Ja, das Tolle ist doch, dass wir alle gern etwas bewegen möchten und auch Verantwortung haben. Das heißt nicht, dass wir alleine alles ausgleichen können, was die Politik in einem falschen Rahmen befördert. Aber das heißt nicht auch, dass wir nicht auch unsere Möglichkeiten haben, auf vielfältige Weise. Das fängt natürlich darauf an. Also das Allerbeste ist ja immer, wenn man das Richtige macht, dann macht man sich auch was Gutes und man macht der Welt was Gutes. Zum Beispiel selber kochen. mit Grundnahrungsmittel. Am besten aus der Region. Und am besten im Direktverbrauch mit dem Biokistl oder wenn man den Nachbarn unterstützt und der Handwerk macht, dann sollte man vor ihm knien und ihm danken. Und am allerbesten, wenn sie ein Sternchen haben wollen, dann noch aus ökologischem Anbau. Aber wenn Sie jetzt nun sagen, also ich meine, dafür muss man natürlich kochen können und man muss auch ein bisschen, auch wenn man wenig Geld hat, offen sein, sich auf die Vielfalt der Lebensmittel einzulassen und zu merken, dass die Beschränkung von unserem immensen Fleischverlust nicht eine Bestrafung ist, sondern der Anfang eines Genusses. Denn nur im Genuss liegt die Beschränkung. Und die Vielfalt von Pflanzen, auch von Wildkräutern, Pilzen, Getreide, Hülsenfrüchten, ist um so vieles schmackhafter und wertvoller und spannender, als jemals irgendein Edelstück von irgendeinem Tier sein könnte. Zumal wir den Großteil des Tieres in die Tierfutterverwertung abschieben und nicht in unseren eigenen Magen. Also das wäre zum Beispiel ein guter Ansatz, mit Freunden zu kochen, Kindern Kochen beizubringen, dem Liebsten oder der Liebsten Kochen beizubringen, nicht zu kaufen, etwas Abgepacktes, wo man das Etikett nicht steht. Wenn Sie nicht wissen, was modifizierte Stärke ist, wieso wollen Sie das dann essen? Wenn Sie nicht wissen, was Trockenhuhn ist, warum sollten Sie das dem Kostbarsten zufügen, was Sie haben werden in Ihrem Leben, dem Körper, dem aussetzen? Essen Sie nichts, was Ihre Oma nicht als essbar erkannt hätte. Essen Sie nichts, wofür Werbung im Fernsehen und auf Riesenplakaten gemacht wird. Weil offensichtlich würde sonst eh keiner haben. Also warum Sie? Oder haben Sie schon mal gesehen, dass man für eine Karotte Werbung macht oder irgendwie für einen guten alten Apfel? Nee, es wird eigentlich hauptsächlich Werbung für etwas gemacht, was Sie wirklich nicht brauchen. Sehen Sie sich nicht nur als Konsumenten, sehen Sie sich als Genießenden und liebenden Essenden, der das Beste verdient hat, nämlich eine Vielfalt, die unvergiftet ist, die Freude macht und die ihnen Gutes tut, nicht nur dem Körper, sondern auch der Seele und dem Geist.
Also mehr Aufmerksamkeit für das ganze Thema, gerade Ernährung. Ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort. Wir könnten das noch lange diskutieren, das Thema, aber es ist wahnsinnig komplex. Ich finde das sehr spannend. Ich habe viel gelernt. Ich glaube, dass wir auch alle ein paar Ansätze dabei mitnehmen können. Und ich wünsche Ihnen auch im Namen von vielen Kollegen, die ausdrücklich gesagt haben, Mensch, es ist eine tolle Sache, dass du heute im Parlament mit Sarah Wiener sprechen kannst. Ich wünsche Ihnen sehr viel Erfolg bei Ihren Themen. Ein dickes Brett, das Sie da bohren und ein dickes Fell und die guten Argumente, um zu verfangen, aber ich glaube, das ist rübergekommen, dass Sie die auf jeden Fall haben. Ganz viel Erfolg.
Vielen herzlichen Dank. Ich wollte mich auch nochmal für alle bedanken, die diesen langen Podcast durchgestanden haben und nicht aufgegeben haben. Finde ich ja großartig. Auch liebe Grüße an die Kollegen und an alle, die ein bisschen frustriert sind, dass nichts weitergeht, wollte ich noch schließen, wenn ich darf, mit einem Zitat von den Upanishaden, also von einer alten indischen, Jahrtausende alten indischen Philosophie, die, ich habe es so jetzt ein bisschen angepasst an uns, an westlich. Und das heißt, der Spruch, mein Lieblingsspruch heißt, das Universum unterstützt die Unterstützer. Das heißt, am Ende wird das Richtige sich durchsetzen, das Gute und das Richtige. Und insofern sollten wir nicht so frustriert sein.
Gut, gerade am Anfang des Jahres, das Gute wird obsiegen. Okay, vielen Dank.
Ja, ich danke.
Das war Glasklar, der Politikpodcast der Gelsenwasser AG. Rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glasklar.